Also ich spreche jetzt über meinen neuen Geburtstag, weil an diesem Tag bin ich zum Leben zurückgekehrt. Vor 57 Jahren, vor 22, am 8. Mai, habe ich wieder ein Geschenk bekommen, einem Enkel, der heute 22 Jahre alt ist, gerade am 8. Mai. Nach dem Krieg, nachdem ich befreit wurde, habe alles Mögliche gemacht, um meine Erlebnisse zu verdrängen. Nicht nur äußerlich, da ich darüber nicht sprechen wollte, ich habe für mich selbst innerlich alles Mögliche gemacht, um das von meinem Gedächtnis auszuradieren, was selbstverständlich unmöglich ist. Aber habe es irgendwie geschafft, das irgendwo zu stecken, irgendwo in eine Seitentasche vom Gehirn. Und ich wollte mich überhaupt damit nicht beschäftigen. Und das war nicht deshalb, weil ich so klug war. Das war wahrscheinlich ein Instinkt, der mir meine Lebensqualität gerettet hat. Weil ich kenne Leute, die bis heute mit dieser Vergangenheit leben. Die sind seelische und physische Krüppel. Und so war es bis Jahre 1992. Im Jahre 1992 wurde in Tübingen, wo ich wohne, eröffnet eine Ausstellung Nazis in Tübingen. Und die Frau Schenha, Dr. Schenhagen, das organisiert hat, hat erfahren, dass hier wohnt ein Zeitzeuge. Und sie ist zu mir gekommen, sie bat mich, dort zu sprechen, was ich total abgelehnt habe im Rahmen von dieser Verdrängung. Danach ist sie gekommen, noch drei, vier Mal, war mir schon peinlich, das abzulehnen, aber ich wollte nicht, ganz einfach. Bis sich meine Frau eingemischt hat. Und wie sagt das, es gibt ein polnisches Sprichwort, das sagt, wo der Teufel nicht kann, schickt er die Frau. Also meine Frau hat mich dazu gebracht, dass ich einverstanden war und ich habe dort gesprochen. Das war auch der Durchbruch. Seit damals, das war eine gewisse Befreiung für mich. Und seit damals, ich spreche besonders viel in Schulen, wo ich gewissermaßen, also ich will bleiben bescheiden, nicht keine großen Worte, aber ich glaube, dass ich mache, was wichtig ist, dass ich bringe bei die Jugend heute ein Zeugnis von Sachen, die sie leider nicht genau wissen oder sehr oberflächlich das in der Schule bekommen. Ich bin geboren in Krakau in Polen. Und wenn Krieg ausbrach, ich war 12 Jahre alt, in dieser Zeit die Mehrheit der Juden in Polen haben angefangen zu rennen Richtung Sowjetunion, um sich zu retten. Waren selbstverständlich ältere, kranke Leute, die sich nicht bewegen konnten. War eine Minderheit aus anderen Gründen geblieben sind und wir haben zu dieser Minderheit gehört und zwar mein Vater und sein Bruder als Junggesellen haben jahrelang gelebt in Berlin. Und die waren der Meinung, dass wir kennen das deutsche Volk als hochkultiviertes Volk, dass alles, was man hier hört und man erzählt uns, ist bestimmt stark übertrieben. Was während des Krieges selbstverständlich kommen zur Erscheinung unsympathische Momente. Und was dem Hitler mit seiner Bande dort angeht, also dieses Volk wird das lange nicht dulden. Dass anders geschehen ist, das wissen wir alle. Also wir sind geblieben, das ist eine Schicksalssache. Und nachdem die Deutschen in Krakau einmarschiert sind, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Krakau besucht hat, das ist eine wunderschöne alte Stadt. Und sie hat im Zentrum einige Kilometer lange Grünanlage, die geht so wie ein Hufeisen. Fängt an beim Schloss und endet am Ende andere Seite des Schlosses. Und dort hat man während des Krieges Schützengraben gegraben. Diese Graben sollen zugeschüttet werden, Und zu diesem Zweck haben die Deutschen zuerst Juden geschnappt auf die Straßen, sollen sie es zuschütten. Von wo wussten die, dass die Juden sind? Zuerst waren das die religiösen Juden, die haben schon ein Markenzeichen, sind schwarz angezogen mit Bärte, mit Schläfelocken. Und man hat sie geschnappt zu dieser Arbeit, das wäre noch nicht das Schlimmste, aber die Leute während der Arbeit wurden geschlagen, beschimpft, erniedrigt, man hat vielen ein halbes Bart abgeschnitten oder eine Schläfelocke. Für denjenigen, der das ein Teil seines Glaubens ist, das war etwas Schreckliches. Und ein paar Wochen danach eine Anordnung, dass alle Juden ab 10. Lebensjahr müssen eine weiße Armbinde mit einem blauen Davidstern tragen. Und da wusste man, wer wird erwischt ohne diesen Zeichen, wird streng bestraft. Also man wusste, wer ein Jude ist. Immer wenn wir die Wohnung verlassen haben, wussten wir nicht, wann wir zurückkehren werden, weil man uns oft zu verschiedenen dreckige Arbeiten geschnappt haben oder Schnee beseitigen oder verfaulte Kartoffeln in Kaserne zu sortieren und so weiter und so fort. Ungefähr 1,5-2 Monate danach, also ich bin schon heutzutage ein bisschen schwer mit genauem Datum zu operieren, eine Anordnung, dass alle Juden, die im Zentrum von Krakau wohnen, müssen ihre Wohnungen verlassen und müssen übersiedeln nach Podgusche, das war ein Teil von Krakau hinter der Weichsel. Da wir wohnten in dem Schloss, mussten wir unsere Wohnung verlassen. Mein Vater hat gefunden in diesem Teil Podgusche eine Wohnung, wo wir umgezogen sind. Dort konnten wir noch ungefähr 6-7 Monate bleiben, bis eine neue Anordnung rausgekommen ist, dass alle Juden müssen Krakau verlassen und dürfen nicht näher als im Umkreis von 20 Kilometer Entfernung von Krakau wohnen. Hat wieder mein Vater in Prokocin, das ist eine kleine Ortschaft, bei einem Bauer einem winzigen Zimmer gefunden, wo wir umgesiedelt haben, 4 Personen, die Eltern, mein Bruder und ich. Selbstverständlich, wenn man in so ein kleines Zimmer kommt, muss man die Möbel loswerden oder verschenken oder für Groschen verkaufen, weil man unter Druck steht. Und man kommt in so ein kleines Zimmer, der diente uns als Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, alles Mögliche. Wir sind dort weiter einige Monate geblieben, ich glaube bis 10 Monaten, bis eine neue Anordnung, dass alle Juden von der Umgebung müssen zurück ins Podgusche in Krakau, in die sogenannte jüdische Wohnviertel, das Ghetto, welches inzwischen entstand. Man hat Mauern gebaut und Stacheldrahtzäune. Wir sind ins Ghetto gekommen. Dort haben wir zugeteilt bekommen, wieder ein Zimmer, eine Zweizimmerwohnung. In anderen Zimmer war eine fünfköpfige Familie. Mein Vater wurde zugeteilt zur Arbeit in Optima Werk. Optima Werk, das war vor dem Krieg eine Schokoladenfabrik. Während des Krieges wurde das umgestellt als ein Rüstungswerk. Die haben Uniformen genäht und die hatten auch eine Sattlereiabteilung. Und dort, mein Vater hat Arbeit gefunden oder wurde zugeteilt dort. Nach kurzer Zeit, er hat mir auch Arbeit in diesem Betrieb verschaffen, als Laufbote im Büro des Betriebes, was mir in erster Etappe mein Leben gerettet hat. Dazu komme ich etwas später. Dieses Optima-Werk war außen Ghetto-Mauern, entfernt vielleicht 100-150 Meter vom Ghetto. Und wir wurden unter Bewachung zur Arbeit gebracht und auf derselbe Weise zurück ins Ghetto. In Ghetto wurden ständig Razzias durchgeführt, wo Leute gesammelt wurden und wurden weggeschickt. Wo, wussten wir nicht. Man hat erzählt, in ein anderes Ghetto, in ein Lager, auf Arbeitsplatz. Wir wussten nicht genau. Immer unter dem Vorwand, dass wir zu eng, zu viele Leute auf zu kleine Fläche. Aber das war nur ein Vorwand, weil nach jeder so eine Razzia hat man eine Gasse oder eine Straße vom Ghetto abgeschnitten. Das Ghetto wurde verkleinert. Ich will euch über zwei solche Digresse-Razzias erzählen. Eine war Razzia, sogenannte Razzia von runden Stempel. Also wir hatten solche gelbe Kennkarten und wir mussten uns besorgen beim Arbeitsamt einen Stempel, welcher bezeugt hatte, dass derjenige arbeitet. Am entsprechenden Tag sollten die alle, die keinen Stempel besaßen, sich zum Platz Gottes begeben, Zweck Abtransport. Selbstverständlich viele Leute, die keinen Stempel hatten, Entschuldigung, haben sich versteckt und sind nie gekommen. Und diese Operation ist nicht besonders gelungen. Und die Deutschen haben sich entschlossen, verhängten eine dreitägige Ausgangssperre und sind von Haus zu Haus gegangen, um diese Stempel zu kontrollieren. Gleichzeitig sind Autos herumgefahren mit Lautsprechern, mit der Ansage, dass alle, die sich versteckt haben, sollen die Verstecke verlassen und sollen sich zum Platz Gottes begeben. Wer wird in einem Versteck gefunden, wird auf Ort und Stelle erschossen. Wir haben wirklich, wenn die 3 Tage gehört, dass man schießt. Bei uns zu Hause, also der Vater hatte einen Stempel, ich auch, meine Mutter hat gearbeitet bei Firma Madrid, die haben Unterwäsche für Militär genäht. Und mein Bruder war 10 Jahre alt damals. Nach diesen 3 Tagen, wir haben erfahren, dass viele Leute, die gefunden wurden, dass sich versteckten, hat man erschossen. Wie auch diejenigen, die zum Platz Gottes sich begeben haben, die mussten sich dort auf den Boden hinsetzen. Dort gewimmelt von SS-Leute und Gestapo-Offiziere. Und die haben dort herumspaziert, von Zeit zu Zeit einer von denen hat eine Pistole rausgeholt, jemand abgeknallt und weitergegangen. Nach dieser Aktion hat man unsere Straße vom Ghetto abgeschnitten. Wir mussten wieder umsiedeln in Ghetto B, so genannt. Also wenn da ist Ghetto A, hier war eine Hauptstraße, wo die Straßenbahn gegangen ist. Und hier waren einige Häuser, das war das Ghetto B. Wir konnten mit einer Brücke von einer Seite auf andere gehen. Nach ungefähr 1,5 bis 2 Monaten nach dieser Aktion hat man die größte Razzia gemacht, sogenannte Razzia vom blauen Zettel. Wir mussten wieder einen blauen Zettel in unsere Kennkarte eingeheftet haben, mit einem Text, an dem ich mir schon nicht erinnern kann. Und am entsprechenden Tag, wir mussten uns stellen laut Betriebszugehörigkeit zwecks Selektion. Also meine Mutter war ganz irgendwo anders. Und ich war mit meinem Vater auf die Wengerska-Gasse. Den Vater konnte ich auch nicht sehen, weil er war in einer anderen Abteilung. Das Problem war mein Bruder, der war 10 Jahre alt. Und die Eltern haben sich Sorgen gemacht, dass man wird das Kind wegschicken. Und mein Vater hat gefunden, er dachte, dass es eine Lösung ist. Und zwar in Ghetto A auf der Hauptstraße hat gewohnt sein Schulkamerad, Herr Sonnenschein, in einem Häuschen. Und sein Vorteil war, dass er hatte einen Sohn, der war Offizier bei jüdischen Ordnungsdienst. In Ghetto, wir hatten Ordnungsdienst, das war die jüdische Polizei in Ghetto. Und er hat eine Aufschrift auf sein Eingangstier, hier wohnt ein Offizier von jüdischen Ordnungsdienst. Dort normalerweise die Gestapo ist nicht reingegangen. Also dort hat man den Arthur, meinen Bruder, gebracht. Man hat ihn im Bett gelegt, zugedeckt mit einer Decke und ihm gesorgt für Luftzufuhr, hatte ein paar belegte Brote bekommen. Er wusste, er soll nicht antworten, wenn jemand klopft, wenn jemand schreit, bis alles vorbei ist und wir kommen zurück. Wir haben den Treffpunkt bei Familie Sonnenschein oder jemand von uns, der bleiben wird. Inzwischen, ich stehe zu dieser Selektion auf die Wengerska-Gasse. Wir sind umzingelt von SS. Vorne stehen einige Gestapo-Offiziere und man macht diese Selektion. Und ich sehe schon, dass diejenigen, die links geschickt wurden, das ist alles zum Abtransport. Man sieht ältere Leute, Behinderte, Abgemagerte, Abgeschwächte. Also ich mit meinem ganzen Optimismus, weil die ganze Zeit war sicher, dass ich diesen Krieg überleben werde. Also als junger Mensch voller Optimismus. Ich hatte einige Momente von Verzweiflung. Das war mein erster Moment, weil ich war damals so dick wie ein Finger. Das war noch nicht von Hunger, das war ganz einfach meine Struktur. Also so war ich bis 40. Lebensjahr. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal mit meinem Bauch kämpfen werde ohne Erfolg. Aber damals, wie ich schon sagte, habe ich nicht besonders athletisch ausgesehen. Und ich war überzeugt, dass man wird mich auswählen zum Transport. Ich bin schon an der Reihe. Da sehe ich, dass neben dem Offizier, der die Selektion durchführt, steht ein Zivilist. Und das war der Generaldirektor von Optima, ein Deutscher. Er hatte sein Büro im Zentrum von Krakau. Und ich habe ihn einige Male besucht als Laubbote des Betriebes mit verschiedenen Unterlagen. Zwecks Unterschrift, ich hatte ein besonderes Passierschein damals bekommen. Und mit dem Mann, was ich gesprochen habe, guten Tag, bitte unterschreiben, danke, auf Wiedersehen. Und dieser Mann, ich bin an der Reihe, dieser Mann sieht mich, sagte, diesen Jungen brauche ich. Hops, war ich schon gerettet. Diejenigen, die zum Bleiben ausgewählt wurden, wurden unter Bewachung gebracht auf Optima-Gelände. Dort habe ich erfahren, dass mein Vater wurde auch ausgewählt, um zu bleiben. Aber er war gesperrt in seine Abteilung. Am Abend, nach dieser ganzen Razzia, wir wurden gebracht wieder ins Ghetto. Und ich habe mich sofort zu dieser Familie Sonnenschein begeben. Dort habe ich schon getroffen meinen Vater. Sein Gesicht war nass von Tränen. Die Mutter ist nicht da. Und der Arthur ist auch nicht da. Das Fenster war offen. Ohne Gewalt. Freiwillig. Der Junge ist nicht da und wir wussten lange nicht, was geschehen ist. Also faktisch weiß ich das heute nicht. Wir haben nur verschiedene Erklärungen, Ausrechnungen gemacht. Und 99% ist das wirklich so geschehen, wie wir es gesehen haben. Und zwar, meine Mutter wurde ausgewählt zum Abtransport. Und diejenigen, die zum Abtransport ausgewählt wurden, mussten sich zum Platz Gottes begeben, zu diesem Umschlagplatz. Um dort zu gelangen, sie musste vorbei neben diesem Häuschen von Familie Sonnenschein. Und da Autos herumgefahren sind, mit einer Durchsage, dass alle Leute, die sich versteckt haben, sollen Verstecke verlassen, weil das Ghetto wird judenrein sein. Wer erwischt wird, wird auf Ort und Stelle erschossen. Hat das wahrscheinlich meine Mutter gehört und hat sich Überlegungen gemacht. Was heißt, man wird sowieso alle von hier aussiedeln, man wird das Kind finden, man wird ihn erschießen, ist besser, soll mit mir mitgehen, obwohl ich weiß nicht, wo man mich schickt, aber auf jeden Fall sind wir zusammen. Ist bestimmt reingegangen in den Hof, hat geklopft auf der Scheibe und gerufen, hat ihre Stimme gehört und ist mit ihr mitgegangen. Dieser Transport wurde nach Treblinka geschickt. Treblinka, das war eine von drei Vernichtungslager. Treblinka, Belzec, Sobibor. Also die ausgesprochene Vernichtung, weil alle Lager waren am Ziel, hatten Vernichtung. Aber war Vernichtung, man sagt durch die Arbeit. Zum Beispiel in Auschwitz hat man bei jedem Transport ungefähr 70% sofort ins Gaskammern geschickt und 30% zur Arbeit. Nachdem die abgeschweckt wurden, hat man die in Gaskammern geschickt und die wurden ersetzt durch Juden von anderen Transport. In Treblinka, Sobibor und Belzec hat man die Leute sofort in Gaskammer und Krematorium gebracht und danach wieder ein neues Transport. Nach dieser Aktion wurde Ghetto B abgeschnitten. Wir mussten mit meinem Vater wieder umziehen. In eine große Wohnung waren sehr viele Leute. Ich erinnere mich nur, dass wir kaum Platz hatten, auf dem Boden zu schlafen. Und nach ungefähr 2 Monaten danach wurde das Ghetto liquidiert. Wir mussten alle rüber zum Lager Plaschow. Der ist 7 Kilometer von Krakau entfernt. Wir hatten noch Glück mit meinem Vater, wir wurden in dem ersten Transport mit Lastwagen nach Plaschow gebracht. Die alle andere danach mussten sich stellen außer dem Ghetto Stacheldraht, umzingelt waren von SS-Leute. Man durfte die Kinder nicht mitnehmen. Wer hat Kinder mitgenommen, hat man das Kind weggerissen oder hereingeschmissen hinter dem Stacheldraht. Ihr könnt euch vorstellen, die Bilder, das Kind steht, Mama, warum hast du mich verlassen, warum nimmst du mich nicht mit? Die Mama kann nicht kommen, weil es umgezinkt von der SS. Schreckliche Bilder, also ich habe es nie gesehen, aber die alle Leute ins Lager gekommen sind, haben uns erzählt. Einige Leute haben nur Babys durchgeschmuggelt und in Rucksäcke. Die alle Kinder, die im Ghetto geblieben sind, wurden erschossen. Wie auch Insassen von 3 Krankenhäusern samt Personal. In Plaschow wurde mein Vater zugeteilt zu einer Werkstatt, die hat Möbelbeschläge produziert. Ich wurde zugeteilt zu einer Schlosserei. Im Rahmen von dieser Schlosserei, am Anfang, wurde ich zugeteilt zu einer Gruppe von 16 Leuten, die tagtäglich unter Bewachung in das schon liquidierte Ghetto geschickt wurde. Wir waren nicht die einzige Gruppe, waren Gruppen, die haben Möbel dort sortiert, gesammelt, Haushaltssachen und Bekleidung, das alles wurde nach Deutschland geschickt. Unsere Gruppe war beauftragt, in einem alten Badeanstalt einen riesen Heizkessel zu demontieren, der war eingemauert, um ihn dann nach Plaschow zu bringen, um ihn dann wieder in eine Badeanstalt bzw. Entleusungsanstalt zu installieren. Zu diesem Zweck waren wir ausgerüstet mit großen Hammern, weil wir mussten diesen Mauer brechen, mit Holzrollen, mit Flaschenzug, verschiedene Schlüssel. Und tagtäglich, wie ich schon sagte, unter Bewachung wurden wir ins Ghetto gebracht. Aber während der Arbeit, wir wurden nicht bewacht. Und das haben wir ausgenutzt, weil wir hatten Interesse, so lange wie möglich das in Länge zu ziehen, um diesen schrecklichen Lager tagtäglich verlassen zu können. Wir haben gefunden im Untergeschoss ein Zimmer, wo wir mehr gesessen haben als gearbeitet. Und immer einer ist gestanden auf der Wache, um zu sehen, ob jemand von den SS-Leuten vorbeikommt. Und eines Tages, derjenige, der auf der Wache war, hat versagt. Und wir sehen die Stiefel von Standardführer Ritschek, das war ein junger SS-Mann, vielleicht 26, 27 Jahre alt, mit einem riesen Hund. Und schreckliches Geschrei und Beschimpfungen. Alle raus, wir mussten raus, haben wir selbstverständlich mit Angst zu tun bekommen, aber da ist kein Ausweg. Er hat einen von uns geschickt, einem anderen SS-Mann zu holen, mit 2 Reitpeitschen. Die Peitschen, die Reitpeitschen, die waren geflochtene Peitschen aus Lederriemen, in Länge von ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter. Jede Peitsche am Ende hatte eine Bleikugel. Nachdem der andere SS-Mann gekommen ist, wir mussten antreten, einen nach dem anderen, Hosen runter, uns biegen und von beiden Seiten wurden wir geschlagen auf dem nackten Gesäß. 25 Schläge. Man musste das laut zählen. Wer geschrien hat oder sich verzählt hat, hat man es von neu angefangen. Noch nach dem Krieg jahrelang, ich hatte noch Zeichen dort, wo die Bleikugel auf die Seiten geschlagen hat. In Plaschow selbst, ich kann mir vorstellen, dass wenigstens ein Teil von euch hat die Schindlerliste gesehen. Ich habe mir selbst diesen Film 3-mal angeguckt, ich habe die Kassette auch zu Hause, um zu sehen, wie ähnlich das zu der Wirklichkeit war, die ich erlebt habe. Und wirklich, ich muss sagen, dass der Spielberg hat sich sehr bemüht, obwohl er hatte 4 technische Probleme, dort ist alles bebaut, ist nur ein großes Denkmal und 2 Andenkstafeln. Und er hatte kaum Platz zu stellen, dort 4 oder 5 Baracken. Deshalb auch dieser Appellplatz, wo sich sehr viel bei uns abgespielt dort hat, in Wirklichkeit war 10 bis 12 Mal größer, als im Film gezeigt wurde. Er hat auch verschiedene Grausamkeiten gezeigt, nicht alles. Ich weiß nicht, warum hat er so ausgewählt. Gut, kann man im Film vielleicht nicht alles zeigen. Und darüber will ich euch etwas sagen. Also wir mussten uns jede ungefähr 10 Tage, 2 Wochen uns zu dem Appellplatz begeben und mussten uns schön in Reihen stellen und zuschauen, wie man bringt. Vorne hat man gebaut 4, 5 große Tische, solche Holzböcke mit Platten. Und man hat gebracht eine Gruppe von Häftlingen, die wurden beschuldigt, dass sie schlecht gearbeitet haben, hat sich zur Arbeit zu spät gestellt, Kleinigkeiten. Diese Leute wurden verurteilt zu 50 Peitschenhiebe. Jeder von denen musste sich hinlegen auf seinem Tisch, Hosen runter. Von beiden Seiten 50 Peitschenhiebe hat er bekommen. Er musste auch laut zählen, wer sich verzählt hat oder geschehen hat, man von neu angefangen. Nach jeder so eine Aktion sind 2, 3 Leichen auf den Tischen geblieben. Ich weiß nicht, ob das von den Schlägen oder von Herzversagen. Danach sind einige SS-Leute zwischen unsere Reihen gegangen und so stichweise Leute ausgewählt, die wurden auch geschlagen. Also ihr könnt euch vorstellen, man steht stramm und man zittert innerlich, nicht ausgewählt zu werden. Hat auch nie gezeigt, das spielen wir, eines Tages wurde ein Doppelgalgen gebaut. Dort wurden gehängt 2 Leute. Einer war Ingenieur Krautwirt, ein Kühltechnikingenieur, der hatte angeblich eine Erfindung, welche die Deutschen nicht mitteilen wollte, und wurde wegen Sabotage gegen dem Deutschen Reich zum Tode verurteilt. Und der andere war Stefan Haubenstock, mein Schulkamerad, damals ungefähr 15,5 Jahre alt. Der Junge während der Arbeit hat gepfiffen ein russisches Lied, Katjuscha, und wurde durch den Wachmann angezeigt. Und wurde wegen Sabotage gegen den Deutschen Reich zum Tode verurteilt. Man hat die beiden gebracht mit auf dem Rücken gebundenen Händen. Jemand hat wahrscheinlich dem Ingenieur Krautwirt eine Rasierklinge geschmuggelt, weil der konnte sich noch die Pulsader durchschneiden. Und wenn man ihn gehängt hat, war schon bewusstlos. Der Kommandant, der Psychopath, der Amon Göth, Kommandant des Lagers, das war eine schreckliche Figur, den Mann, wenn man unterwegs getroffen hat, man musste stramm durchmarschieren, den Mann gucken, falls ihm etwas nicht gefiel, hatte die Pistole rausgeholt, abgeknallt, weitergegangen, als ob gar nichts wäre. Er hatte neben seiner Villa auch einen Hundezwinger von Kampfhunden, wo einige Leute schon hereingeworfen hat, die haben ihn in Stücke zerrissen. Er hat vorgelesen diesen Urteil und der Henker war von jüdischen Ordnungssitz ein Riese Itche Salz. Also wurde der Krautwirt gehängt, dann an der Reihe war mein Schulkamerad Stefan Haubenstock, er musste klettern auf diesen hohen Schemmel, dann fängt er zu weinen und um Gnade bitten. Ich bin noch jung, ich will leben. Ich wusste gar nicht, dass was Schlechtes tue. Ich bitte um Verzeihung. Ich will leben. Hat nichts geholfen. Aufhängen. Der Junge wurde aufgehängt. Der Strick ist zerrissen worden. Er ist gefallen. Wieder aufgestanden. Wieder hat angefangen zu weinen und um Gnade zu bitten. Sagte Amon Göth zu dem Henker, sagte, wenn du ihm jetzt nicht richtig aufhängst, ich werde dich persönlich aufhängen. Also hat nichts geholfen, der Junge wurde aufgehängt. Nach gewisser Zeit, wir wurden beauftragt, jeder auf seinem Arbeitsplatz zu bleiben, nach der Arbeit. Wir mussten uns zum Beispiel bei uns in Schlossereien eine Reihe stellen. Die Schlosserei, das waren 4 Baracken zusammengebunden, also ziemlich schmal, aber sehr lang. Und ist gekommen der Amon Göth mit einigen SS-Leuten und hat Leute ausgewählt. Diejenigen, die ausgewählt wurden, mussten sich gegenüberstellen, also in Entfernung von ungefähr 2 Meter von unserer Reihe. Und man wusste nicht, was ist besser, ausgewählt zu werden. Hier hatten wir nicht, schon nicht diese Kriterien, die wir in Ghetto hatten. Man wusste nicht, also besser war gar nicht, was war schlimm, was war schlimmer. Auf diese Weise wurde ausgewählt mein guter Freund Zen und Weinreb. Und er musste sich gegenüberstellen. Und nachdem der Gerd mit den SS-Leuten sich ein bisschen entfernt hat, sagte mir leise, ich springe zurück in der Reihe. Sag ihm, bleib stehen, wo du bist. Nein, ich springe zurück, gesagt, getan, war er schon neben mir. In diesem Moment hat sich umgedreht ein SS-Mann, hat es gesehen, ist zurückgekommen, hat ihm angefangen herauszuzählen von der Reihe, hat sich wieder der Amunget umgekehrt, hat ihm gefragt, was los ist, der hat ihm gesagt, ist zurückgekommen, hat die Pistole rausgeholt und hat ihn erschossen. Der Junge hat noch gelebt, er ist gefallen neben meine Füße, ist ihm noch Blut rausgeströmt vom Mund. Wir wurden dann abgeführt, hat man ihm noch einen Gnadenschuss gegeben. Er war praktisch ausgewählt, um zu bleiben. Wir wurden gebracht in so genannten polnischen Lager. In diesem Lager in Plaszów war ein kleines Lager, der hat gedient als Transitlager für die Polen, die man auf die Straßen geschnappt hat, um die nach Deutschland zur Zwangsarbeit zu schicken. Dort hat man die gesammelt, von dort sind Transporte gegangen. Damals war diese Lager leer. Dort habe ich getroffen auch meinen Vater und auch den jüngeren Bruder des Erschossenen, der wusste, dass er mein guter Freund ist, hatte mich gefragt, wo ich das sehen, und ich konnte ihm nicht sagen, dass er erschossen wurde. Ich habe gesagt, war ein großes Durcheinander, wir haben uns von den Augen verloren. Aber jemand hat bestimmt das mitgeteilt später, weil ich habe gesehen, dass der Junge weinte. Am nächsten Tag, wir wurden verladen in solche Viehwaggons und nach Fahrt von ungefähr 2, 2,5 Stunden, wir sind nach Częstochowa angekommen, Deutsch-Częstochau. Dort waren vorhanden 3 Werke. Alle haben gearbeitet unter dem Namen HASAG, Hugo Schneider Aktiongesellschaft. Eine war eine Eisenhütte Rakowski und 2 Betriebe, die vor dem Krieg Textilbetriebe waren. Während des Krieges wurden umgebaut auf Rüstungswerke und haben produziert Geschosse, Pelzere und Wartawerk. Wir wurden gebracht zu Wartawerk. Mein Vater wurde zugeteilt zum jüdische Verwaltung, innere Verwaltung des Lagers, weil er sprach sehr gut Deutsch. Und ich wurde zugeteilt zum Werkzeugbau. Das war eine Abteilung von 40 Leuten, die haben bedient, den ganzen Betrieb soll funktionieren. Also wir hatten Drehbänke und Fräsermaschinen, Hobelmaschinen. Wir haben alle Teile, die gebraucht wurden, Matrizen für die Maschinen gedreht. Wir hatten dort einige Meister, Fachleute, die waren sehr wenig und waren eine große Menge von Meister, die hatten keine Ahnung von der Arbeit, aber das waren Leute, die mit verschiedenen Verbindungen haben sich von der Front gedrückt. Die Meister, die verstanden haben, die haben gesorgt, die Arbeit soll richtig gehen. Die alle anderen haben mit uns durch Fußtritte und Dorfeigen gesprochen. In diesem Lager, wo ich circa ein Jahr war, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand erschossen wurde. Also Ohrfeigen und Fußtritte, das war auf Tagesordnung. Nur wir haben schrecklich von Hunger dort gelitten. Falls man konnte finden, irgendwo beim Abfall der Küche Kartoffelschalen und das Wickeln in einem Stück Jutta-Sack und legen bei der Rohre, wo der Dampf rausgeht, für eine halbe Stunde, man hatte eine Delikatesse bekommen. Selbstverständlich, falls man nicht erwischt wurde. Ich wurde einmal durch den Werkschussleiter erwischt, der hat mir das weggeschmissen, habe noch ein paar Ohrfeigen bekommen. Was ich noch bezeichnen möchte, in diesen Abteilungen, wir hatten einen Meister. Das mache ich immer bei meinen Veranstaltungen. Ich muss diesen Menschen erwähnen, weil das war eine menschliche Erscheinung, die leider wir so selten oder fast nie zu sehen bekommen haben. Der Mann hieß Pirschl aus Leipzig. Er wurde von befreit von Militärdienst, weil er wurde auf der Front verwundet, hat etwas gehinkt. Dieser Mann ist tagtäglich zur Arbeit gekommen, hat sich umgeschaut, ob ihn niemand sieht, und hat hinterlegt 6, 7 belegte Brote, jeden Tag eine andere Gruppe. Er wusste, dass wir so hungern. Also ich habe eine innerliche Verpflichtung, das immer zu erwähnen, dass leider waren große, große Ausnahmen, auf jeden Fall in meinem Leben. Was ich euch noch über diesen Lager erzählen will, aber über eine Episode, in die ich eine Rolle gespielt habe, zuerst eine nicht schöne, aber da das Ende war, auf dem bin ich stolz noch bis heute. Und zwar, wir haben gearbeitet 2 Schichten. Und ich hatte damals gearbeitet eine halbautomatische Drehbank und habe gedreht solche Ausstoßstangen, die haben das fertige Geschoss von der Matrize ausstoßen müssen. Und die wurden am Ende, die mussten ein Profil haben, der musste poliert werden wie ein Spiegel. Er soll dieses Geschoss nicht verletzen. Und wenn dieser Reiber, mit dem wir diesen Profil gebohrt haben, war etwas stumpf, hat das Risse bekommen und hat nie getaugt. Und einmal, ohne es zu bemerken, hat einige Stücke solche produziert und kommt vorbei einer von Meister, von denjenigen, die verstanden haben, nimmt eine Lupe. Wir hatten jeder neben seinem Drehbank eine Kiste mit fertiger Produktion, die jede 2, 3 Tage abgeholt wurde. Aber zusammen, von beiden Schichten. Und er nimmt, du hast Ausschuss gemacht. Ich habe mit schrecklichen Angst zu tun bekommen, weil man kann mich beschuldigen um Sabotage. Und das ist Todesstrafe. Sag ich, Herr Schäf, ich habe es nicht gemacht. Also wenn ich es nicht gemacht habe, ist nur die Möglichkeit, dass der Mann von der anderen Schicht hat es gemacht. Gut, wenn der Kellmann zur Arbeit kommt, soll sich bei mir melden. Der Kellmann, der Herr Kellmann, er war im Nachhinein, wenn ich denke, er war nicht älter als 50 Jahre, für mich als damals 17-Jährige war er uralt, also am Ende seines Lebens. Und ich sage, mein Gott, was habe ich jetzt getan? Das war noch eine Stunde vor Schichtende. Was habe ich getan? Weil ich feige war, man wird den Mann totschlagen, er ist unschuldig. Aber von anderer Seite ist schreckliche Angst. Und seit der schreckliche innerliche Kampf, 10 Minuten vor Schichtende, habe ich entschlossen, ich gehe zu dem von Reinecke, er saß bei seinem großen Tisch, belegt mit verschiedenen Zeichnungen, ich stelle mich hier, man musste stramm stehen und ihm ansprechen, Herr Chef, ich melde gehorsam, ich habe Sie angelogen, ich habe es getan. Ach, eine riesen Ohrfeige, hat er gesagt, weitermachen, das war das Ganze. Und ich war so glücklich, als ob mich jemand gestreikt hätte, weil ich habe ein Leben gerettet. So dachte ich auf jeden Fall. Gut, nach circa einem Jahr hat man eine Liste zusammengestellt in diesem Lager für wieder Abtransport. Und auf der Liste war mein Vater, wahrscheinlich wegen seinem Alter, er war 54 Jahre alt damals. Ich war nicht auf der Liste. Und der Vater sagte mir, komm mit. Sag, Papa, warum soll ich mitkommen? Man weiß doch nicht, wo man uns schickt. Sagte, schau mal, wir sind die Einzige von der ganzen Familie. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenbleiben. Und hat auf mich einen schrecklichen moralischen Druck ausgeübt, bis ich einverstanden war. Und am nächsten Tag bin ich mitgegangen. Noch vor dem Eingang zum Betrieb waren einige Meister meiner, wo gehst du, bist nicht auf der Liste. Ich habe angefangen zu weinen und bitten um Erlaubnis, mit meinem Vater mitzugehen. Diese Erlaubnis habe ich bekommen. Das war Dezember, schreckliche Kälte. Man hat uns eingefärbt in solche Viehwaggons. Man sagte uns 110 Leute in einem Waggon. Das sagt euch vielleicht gar nichts. Wir waren so eingefärbt, dass wir konnten uns kaum bewegen. Wir haben in andere Ecke des Waggons einen Kübel für unsere Bedürfnisse. Dem konnten wir nicht erreichen. Wir mussten unterwegs alles in Hosen machen. Wir waren 3 Tage und 2,5 Nächte unterwegs, weil wir stundenlang manchmal auf Seitengleise gestanden sind. Unterwegs sind circa 15 Leute gestorben, die man nicht hinlegen konnte, die sind weiter stehen geblieben. Und nach dieser schrecklichen Reise in der Nacht, wir kommen, die Tiere wurden auf der Seite geschoben, diejenigen, die auf die Tiere gelehnt haben, sind rausgefallen. Wir sehen ein tiefes Schnee, zig SS-Leute mit Hunden, mit Schrecklingsgeschrei und Hundengebell. Los, schnell, springen. Also von Springer war keine Rede, weil wir waren halb erfroren, diejenigen, die leben geblieben sind. Ich weiß faktisch bis heute nicht, wie ich heruntergekrochen bin von diesem Waggon. Und wir wurden gejagt und geschlagen und gefallen und aufgestanden und wieder gejagt und schreckliche Angst von den Schlägen, von den Hunden. Das hat aufgehört, wenn man durch den Eingang ins Buchenwald gekommen ist. Ich habe später gesehen, diese Entfernung von dieser Gleise bis Eingang, es ist nicht mehr als 200 Meter. Für uns damals, das war etwas Unendliches, das kein Ende nehmen wird. In Buchenwald wurden wir gebracht in einem großen Saal, wo waren schon andere Häftlinge vorbereitet mit Haarschneidemaschinen. Wir mussten uns entkleiden, Haare wurden geschoren. Und wir mussten uns begeben in einem langen Korridor, wo waren verschiedene Schalter angebracht. Bei ersten Schalter, wir mussten unsere ganze Habe, was wir noch hatten, abgeben. Beim anderen, wir mussten uns registrieren, alle Daten angeben. Beim dritten haben wir eine kleine Seife bekommen mit einem Lappen, der wahrscheinlich als Handtuch dienen soll. Und wir wurden wieder in einem großen Saal gebracht, wo an der Decke waren viele Duschköpfe angebracht. Und ich will euch sagen, damals, wir haben schon gehört, dass Leute werden vergast in so Badanstand-ähnliche Plätze, um Panik zu vermeiden. Und was wir dort, dieses Schreck, welches ich dort erlebt habe, kann mir vorstellen, alle anderen auch, ich bin nicht imstande, das weiterzugeben, weil ich weder in Deutsch noch in eine andere Sprache, die ich besser beherrsche. Ich bin nicht imstande, diesen schrecklichen Angst, dass etwas, du stehst unter der Dusche, bist überzeugt, dass in einem Bruchteil einer Sekunde wird ausströmen Gas und auf schrecklichste Weise wirst du sterben. Das ist für mich auf jeden Fall unbeschreiblich. Ich kann auch nicht beschreiben, diese Freude, die uns befallen hat, nachdem die erste Tropfen normales warmes Wasser auf dem Körper gefallen sind. Nach diesen Duschen, wir haben unsere neue Ausstattung bekommen, die gestreifte Hosen, gestreiftes Hemd, keine Unterhosen in diesem schrecklichen Winter, ein gestreifter Mantel von ganz dünnem Stoff, ohne Futter, ohne gar nichts, eine gestreifte Mütze, ein paar Holzschuhe, zwei Fußlappen und wir wurden gebracht in Baracke Nummer 65. Und am nächsten Tag mussten wir antreten, unsere Arbeit, ich sage Arbeit, aber im Nachhinein, wenn ich das betrachte, das war eine reine Schikane. Wir mussten in Steinbruch Felsenblöcke in Laufschritt tragen. Während dieser Tätigkeit wurden wir geschlagen und beschimpft. Und wir mussten die bringen auf einen Haufen. Und am nächsten Tag von diesem Haufen wieder auf anderen Haufen. Deshalb, ich glaube, dass das eine reine Schikane war. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, als noch schlimmer, dass nach dieser Arbeit, wir durften nicht in unsere Baracke reingehen. Wir mussten bleiben draußen, in Reihen stehen und warten, bis der SS-Mann kommt, um uns zu zählen. Dieses Warten hat gedauert normalerweise zwischen 2 bis 3 Stunden. Man durfte sich nicht entfernen in dieser schrecklichen Kälte. Der SS-Mann ist gekommen, hat uns gezählt, das hat gedauert ganze 20 Sekunden. Da hat er gesagt, weitermachen, wir konnten schon in Baracke. Nach gewisser Zeit sind gekommen einige SS-Leute und haben gesucht, junge Freiwillige für ein anderes Lager. Und ich war der Erste, der sich freiwillig gemeldet hat. Ich habe damals meinem Vater etwas Schreckliches angetan, was ich selbst damals nicht verstanden habe. Er sagte, wie konntest du? Wir sind doch die Einzige von ganz Familie. Wir sollen zusammenbleiben. Warum hast du das getan? Ich sagte, Papa, hier, ich werde das nicht überleben und ich will leben. Obwohl ich weiß nicht, wo man mich schicken wird, aber ich fühle, dass ich darf hier nicht bleiben. Aber für ihn, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das erst nachdem, jahrelang danach, nach dem Krieg, wenn ich selbst Vater geworden bin, konnte ich erst anfangen zu verstehen, was musste dieser Mann erleben und fühlen, dass sein einziges Kind geht weg und lässt ihn so ohne weitere ohne Probleme. Das macht mir manchmal zu schaffen, auch jetzt. Wir haben uns geküsst. Wahrscheinlich, man hätte mich sowieso genommen, weil waren sehr wenig Freiwillige. Aber dieses Akt, das ich mir gemeldet habe, das macht mir zu schaffen ein bisschen. Gut, wir wurden verladen wieder in seine Viehwaggons und nach Fahrt von einigen Stunden, wir sind gekommen nach Remsdorf bei Zeitz, das ist heute Sachsen-Anhalt. Dort war ein auf sehr großem Gebiet ein Betrieb, Brabak Braunkohle-Benzin-Aktion-Gesellschaft. Man hat produziert synthetisches Benzin aus Braunkohle. Dieser Betrieb wurde ständig bombardiert. Und wir haben gearbeitet bei dem Aufbau. Nachdem wir haben etwas aufgebaut und von dem Schornstein hat angefangen, etwas Rauch aufzusteigen, hat man das wieder bombardiert. Und der Lager, das war das Schlimmste, was ich erlebt habe überhaupt. Der Lager war entfernt ungefähr 3 Kilometer von dem Arbeitsplatz, so dass wir mussten zurücklegen täglich ungefähr 6 Kilometer zu Fuß. Dieses Lager, das erstens objektiv genommen hatte schlechte Bedingungen, weil die ganze Installation, Wasserinstallation war bombardiert. Wir hatten kein Wasser. Das einzige Wasser, was gekommen ist, die Kirche hat bekommen, mit Zisternen hat man gebracht. Erschießungen, Schläge, das war auf Tagesordnung. Du hattest das Gefühl, dass du gehst zwischen Leichen die ganze Zeit. Außer Hunger und außer Leute, die wegen der, durch den Hunger in massenhaft gestorben sind, besonders ungarische Juden. Wir, die polnischen Juden, die wir gekommen sind dort, wir hatten hinter uns schon gewisse Erfahrungen, etwas waren wir gehärtet, ich weiß nicht, wie soll ich es nennen. Auf jeden Fall hat man einige Transporte von Juden aus Budapest gebracht, direkt von fast normalen Lebensverhältnissen, in diesem schrecklichen Lager. Diese Leute konnten nicht verstehen, wie kann man zum Beispiel leben von eine Scheibe Brot, 100 Gramm Brot täglich. Was haben die getan? Waren Häftlinge, die haben gearbeitet beim Bauern und haben geschmuggelt ins Lager solche Rüben, große. Das waren Rüben, die Kühe gegessen haben. Die hatten keine Mineralien, keine Kalorien, gar nicht, das war Wasser. Aber er hat das getauscht für seine Brotportion, weil er konnte das schneiden auf Stücke, also Messer hatten wir nicht, aber jeder hat seinen Löffelgriff geschliffen auf Steine, so haben wir unsere Messer erzeugt. Er hat das gestoppt in alle Taschen und er konnte den ganzen Tag kauen. Diese Leute nach ein paar Wochen sind so aufgeblasen worden, sind gestorben. Jeden Tag in der Früh in Baracke, außer in Baracke, zig solche Leichen hat man gesehen. Wenn ich spreche schon über diese 100 Gramm Brot, da musste man sehen, wie das geteilt wurde. Wir haben gebildet solche Gruppen von 10 Leuten. Jede Gruppe hat einen Vertreter in der Küche geschickt um 4:30 in der Früh. Hat er dort einen rechteckigen 1 Kilo Brot bekommen. Und wir haben uns alle solche primitive Wagen gebaut. 2 Stücke Holz mit einem Nagel in der Mitte. Auf der Seite haben wir gebunden, was wir gefunden haben. Kartonpappe, Deckel von Schuhpass oder was wir gefunden haben. Das alles wurde ausgeglichen mit kleinen Steinchen. Und da musste man sehen, wie das geteilt wurde. Also eine haltet die Waage, eine schneidet mit seinem Löffelgriff die Portionen. Alle anderen gucken, jedes Brotkrümel wird von dieser Seite auf andere gelegt. So dass ich glaube, dass heute Gold wird nicht genauer gewogen als dieses Brot damals. Ich habe selbst meine Portion in der Früh die Hälfte aufgegessen mit dieser verdeckten Flüssigkeit, die wir lauwarme zum Trinken bekommen haben. Und die andere Hälfte behaltet für Mittag für die Wassersuppe. Aber falls war gerade ein Fliegeralarm Und wir mussten rennen Richtung seine Kiesgrube, war dort in die Kiesgrube. Das erste, was sie getan haben, nachdem die Kiesgrube gekommen bin, habe ich schnell geschluckt meine halbe Portion Brot mit der Begründung für mich selbst, weil mich eine Bombe trifft, soll das nicht verloren gehen. Das ist eine Denkweise von einem hungrigen Menschen. Überhaupt das gute Essen, das war nur am Abend nach der Arbeit. Wir haben uns oft auf die untere Pritschenverläuste hingesetzt und jeder hat erzählt, was seine Frau bzw. seine Mutter, wie sie gekocht hat, wie sie das gewürzt hat. Alle haben zugehört, belegt die Lippen, geschluckt den Speichel, das war das beste Essen. Inzwischen ist die Front näher gekommen und eines Tages, wir wurden verladen wieder auf solche Kohlewaggons, offene Waggons, 2500 Leute, und wir wurden auf den Weg geschickt. Nach Fahrt von einigen Stunden, wir sind gekommen auf einen Bahnhof, an dem ich mir leider schon nicht erinnern kann, wie hieß er. Wir wurden bombardiert. Wir mussten schnell herunter von diesen Waggons und sich verstecken. Dort war so ein kleines Wäldchen neben diesem Bahnhof. Dort haben wir uns versteckt. Dieses Bombardement hat gedauert vielleicht 3-4 Minuten. Da hat man uns zurückgerufen zum Bahnhof. Man hat noch geschickt von der Ortschaft, einige Hitlerjugend soll suchen, ob sich niemand dort versteckt hat. Wir haben gesehen, dass dieser Zug weiter nicht fahren kann. Das Loko war ganz zerstört. Man hat uns gesagt, dass wir werden unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Wer nicht gehen kann, soll sich auf der Seite stellen. Man wird angeblich LKWs schicken, um die Leute zu holen, was niemand schon geglaubt hat. Aber waren einige Leute, die wahrscheinlich sich schon nicht bewegen konnten, haben sich dorthin gestellt. Selbstverständlich haben wir die Leute mehr nicht zu sehen bekommen. Von uns hat man gebildet solche Gruppen von ungefähr 100 Leuten in der Gruppe. Und jede 2-3 Minuten wurde eine Gruppe auf den Weg geschickt. Jede Gruppe wurde bewacht durch einen SS-Mann und einen Volkssturmsoldaten. Und auf diese Weise sind wir 12 Tage durch ganze Sudeten zu Fuß gegangen. Wir haben am dem ersten Tag bekommen eine Wassersuppe und 2 Tage danach 3 Pellkartoffeln. Das war das ganze Essen für 12 Tage. Und um etwas zu essen oder wenigstens zu kauen, wir haben gegessen Gras. Und von diesem Gras haben wir alle ein schreckliches Durchfall bekommen. Aber so schrecklich, dass ich wusste überhaupt nicht, dass sowas existiert. Du isst diesen Gras und es rinnt von dir. Und man verliert von Sekunde zu Sekunde Kräfte. Das ist etwas Unbegreifliches. Und man kann sich nicht hinsetzen jede Sekunde, man muss marschieren. Und man konnte nur ruhen, wenn die Wachmänner wollten Ruhe einlegen und um ihr Proviant, die in ihr Rucksäcke hatten, essen. Diejenigen, die abgeschwächt wurden und konnten nicht weitergehen, mussten sich in den Straßengraben hinsetzen und wurden durch den SS-Mann von der kommenden Gruppe erschossen. Auf diese Weise, ich hatte auch guten Freund Hugo Gischner, der mit mir ging, auf einmal sagte er, ich kann nicht mehr. Ich sage, was heißt, kannst du nicht mehr? Solange die Beine sich bewegen, sollst du gehen. Ich hatte schon keine Kraft, ihm selbst zu helfen zu gehen. Aber konnte ihm überzeugen, er ist noch vielleicht 2-3 Kilometer mitgegangen. Sagte mir, ich kann nicht mehr. Er war psychisch am Ende, weil er hat sich noch bewegt. Wir haben uns umarmt, hat sich hingesetzt in diesen Graben. Später, wir haben gerade eine Pause angelegt, ist vorbei, marschiert eine andere Gruppe. Eine Freund hat mir zugerufen, dass sie gesehen hat, wie der SS-Mann ihn erschossen. Nach diesen 12 Tagen sind wir angekommen nach Theresienstadt in damaliger Tschechoslowakei. Von 2500 Leute 750 lebendige Leichen. Dieses Theresienstadt ist eine alte Festung von Zeiten von Maria Theresia mit verschiedenen unterirdischen Durchgängen. Dort war vorhanden auch das einzige existierende Ghetto in Europa, welche die Nazis bis Ende des Krieges gehalten haben, um die Welt zu zeigen, dass die Juden leben bei uns, arbeiten, haben kulturelles Leben, musizieren und so weiter. Selbstverständlich hat man nie gezeigt, dass von dort ständig Transporte nach Auschwitz geschickt wurden und wurden ersetzt durch andere Juden, die Nazis dort von irgendwo gebracht haben. Wir hatten mit diesem Ghetto keinen Kontakt überhaupt. In dieser Zeit, das war vor Kriegsende, hat man schon von verschiedenen Lagern die Häftlinge dort hingebracht. Man sagte uns nach dem Krieg, dass diese unterirdischen Durchgänge alles zur Vernichtung vorbereitet, ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir wurden eingeschlossen in sogenannte kleine Festung. Das war ein Gefängnis, welches geteilt war auf 10 Abteile. Jede Abteil eine Riesenscheune für vielleicht 600, 700 Leute mit einem Hof, war abgeschnitten von der anderen Abteilung. Wir haben tagtäglich gehört, dass man schießt. Wir haben erfahren, dass man hat tagtäglich von Abteilen Leute rausgeholt und hat man die auf dem großen Hof vor dem Felsen dort erschossen oder rausgeholt dieser Festung draußen. War ein großes Grab, wo die Leute sich ausziehen mussten, laufen und man wurde auf die Geschossenen hereingefallen. Im Ganzen in diesen Festung, ich war 10 oder 11 Tage, aber warum ich das erzähle, weil in meinem Gedächtnis das geblieben als so etwas Schreckliches, als wäre ein Jahr dort. Wir hatten noch Glück, dass in diesem Abteil, wo ich gesperrt war, ist Seuche ausgebrochen, Typhus. Und die SS-Leute haben schrecklichen Angst, hatten überhaupt mit uns in Berührung zu kommen. Deshalb hat man niemanden rausgeschleppt, um ihn zu erschießen. Sogar diese Wassersuppe, die wir bekommen haben, haben 2 Häftlinge gebracht, durch die Pforte dort hereingeschoben und im leeren Kübel auf diese Weise aus rausgeholt. Nach diesen 10 oder 11 Tagen, wir wurden gebracht in eine leerstehende große Militärkaserne in Theresienstadt, die Hamburger Kaserne. Ich war postiert am zweiten Stock. Ich konnte schon nicht auf den Treppen steigen. Ich musste auf 4, weil ich hatte schon keine Muskeln in den Beinen. Ich habe beim Befreiung 38 Kilo gewogen. Und nach einigen Tagen, wir haben bemerkt, dass wir sehen schon keine Deutschen. Wir haben gehört schon alle Artillerieschießerei einige Tage. Keine Deutschen. Da sehen wir auf einmal durch das Fenster, kommt ein russischer Panzer, stellt sich beim Eingang, springt herunter ein Offizier, spricht etwas mit dem tschechischen Polizisten, welcher am Eingang postiert war, schiebt ihn auf der Seite und man eröffnet das Tor und die Leute fangen auch zu strömen nach draußen, das ist zu stark gesagt, also, weil wir haben uns alle bewegt, so wie Mondwandler. Auf jeden Fall alle sind wir auf der Straße, sind ganze Kolonnen von russischen Soldaten gefahren. Wir wurden beworben mit Konserven, mit Brot, mit Speck. Es war Aufschlag, weil wir haben angefangen zu essen, solche schwere Sachen, an die wir nie gewöhnt waren. Nach einigen Tagen haben viele sehr hohes Fieber bekommen. Ich habe mich wahrscheinlich noch dort im Gefängnis mit Typhus angesteckt. Ich kann mir nur erinnern, wie durch Nebel, dass mir eine Krankenschwester auf Händen getragen hat wie ein kleines Baby. Ich wurde gebracht in einem russischen Lazarett, wo ich lag circa 2 Monate. Danach hat man mich geschickt in ein Erholungsheim dort in Theresienstadt. Dort war ich circa 3 Monate. Also ich sage Erholungsheim, das hat nicht Ähnliches mit heutigen Erholungsheimen, weil die hatten selbst nicht zu essen. Aber für denjenigen, der von Lager gekommen ist, das war ein Paradies. Dort bin ich zu sich ein bisschen gekommen. Da haben wir neue Ausstattung bekommen, solche englische Uniformen, gefärbt dunkelgrün, Schuhe, Unterwäsche. Und hat sie gerade einen Transport organisiert nach Krakau. Und ich bin mit diesem Transport nach Krakau gefahren, mit der Hoffnung, dass vielleicht doch jemand von der Familie sich gerettet hat und ich ihn treffen werde. Ich bin angekommen nach Krakau. Der erste Mensch, den ich getroffen habe, das war ein Bekannter unserer Familie. Und der hat angeblich meinen Vater getroffen, 2 Wochen vom Kriegsende in Halberstadt. Die waren auf dem berühmten Todesmarsch aus Buchenwald. sagte, mein Vater hat uns schrecklich ausgesehen, hat gesehen, ihm gesagt, er hat keine Kraft mehr. Er meldet sich auf Revier, das war die Krankenstube. Dort ist man oder gestorben oder hat man eine Spritze bekommen, um schneller zu sterben. Die Wahrheit habe ich erfahren vor ungefähr 2,5 Jahren. Ich hatte gerade einen Vortrag in Stuttgart in einem Theater. Danach ist zu mir eine Dame gekommen, hat sich vorgestellt, sie ist von Landeszentrale für politische Bildung. War sehr betroffen, hat mich noch ausgefragt. Und ein paar Wochen danach, sie ruft mich zu Hause an. Und zwar, sie war dienstlich in Weimar und hat sich entschlossen, Buchenwald zu besuchen, das ist 6 Kilometer Entfernung. Und sie hatte dort eine Bekannte, die im Archiv gearbeitet hat, oder arbeitet bis heute, ich weiß nicht. Und die hat angefangen zu suchen, die Unterlagen, Meinung meines Vaters, hat sich noch danach entschuldigt, dass ich ihr keine Erlaubnis gegeben habe. Sie hat mir die Unterlagen gebracht, die habe ich heute zu Hause. Und von diesen Unterlagen habe ich verstanden, mein Vater war in Halberstadt, aber er wurde gebracht, neben Halberstadt war ein schrecklicher Lager, Langenstein-Zwieberge, das von Halberstadt 3 Kilometer entfernt. Dort ist so Gedenkstätte heute. Dort die Häftlinge haben gearbeitet, die mussten mit primitives Zeug hauen in Malachitfelsen unterirdische Gänge und Räumen für V1-Produktion. Die haben einen Tunnel von 17 Kilometern gegraben, wo zigtausend Häftlinge umgekommen sind. Und mein Vater ist umgekommen am 17. März 1945. Das habe ich sein Zeugnis von dort. Und er ist begraben, dort sind 3 große Massengräber. Das ist praktisch der einzige Platz, wo ich weiß, dass jemand von meiner Familie begraben ist. Alles andere hat sich in Luft gelöst. Ich habe es besucht mit meiner Frau, meinem Sohn, meiner Schwiegertochter. Und wir haben es gesehen, auch Bilder gemacht. In Krakau, danach habe ich getroffen noch einen Onkel, der Bruder meiner Mutter, der war während des Krieges mit seiner Familie in der Sowjetunion. Vor dem Krieg war er Rechtsanwalt und nach dem Krieg er wurde ernannt zum Präsident von Kreisgericht in Krakau. Dort bei denen habe ich Unterschlupf gefunden, habe angefangen zu arbeiten und gleichzeitig zu lernen, weil man hat uns zur Verfügung gestellt, ein Jahr, um nachzuholen, was wir versäumt haben. Und nach kurzer Zeit bin ein junges Körper regeneriert sich schnell. Ich war 18 Jahre alt. Ich wollte leben, wollte mit Freunden rausgehen, mit Mädchen. Aber die waren sehr konservativ. Ich musste um 10 Uhr abends zu Hause sein. Ich habe gesehen, dass das nicht für mich ist, dieses ganze Geschäft. Habe mich schön verabschiedet und bin gezogen zu einem Freund, habe bei einem Strohsack geschlafen, aber er war ein freier Mensch. Nach kurzer Zeit hat man gegründet einem jüdischen Internat für jüdische Waisen und Halbwaisenkinder. Dort habe ich einen Platz gefunden. Dort habe ich auch kennengelernt ein junges, sehr schönes Mädchen, welche heute meine Frau ist. Und in den Jahren 1950, wir haben geheiratet 1949, in 1950 sind wir nach Israel ausgewandert. Wir wollten nicht nach Israel auswandern überhaupt, weil wir waren nicht zionistisch geprägt, überhaupt wir hatten damit nichts zu tun. Wir haben geglaubt für unsere Zukunft in Polen. Es war damals großer Enthusiasmus in Polen. Nach dem Krieg hat man, ich habe selbst in Warschau gearbeitet, 3 Monate beim Aufbau von Warschau. Und wir haben uns gesehen als Bilder von etwas Neues. Wir wussten auch, damals wusste man nicht, wie die Korruption und das alles, was sich danach entwickelt hat. Aber die Mutter meiner Frau hat geheiratet, weil der Vater meiner Frau während des Krieges in der Sowjetunion gestorben ist. Und der Mann hatte einen Sohn in Israel, die sind ausgewandert und die Mutter hat angefangen, uns mit Briefen zu bombardieren. Wir sollen dort kommen, sie kann ohne die Tochter nicht leben. Also wir haben einen Antrag gestellt, man konnte von Polen nicht so leicht rausfahren. Wir haben die Bewilligung bekommen, sind wir ja 1950 nach Israel ausgewandert. Meine Frau wollte sehr studieren, aber hat sich so ergeben, dass ich musste in eine Textilfabrik arbeiten gehen. Ich bin in eine Fabrik als Eisendreher anfangen zu arbeiten, dann nach kurzer Zeit musste ich in Armee für 2,5 Jahre. Wir haben gefunden ein kleines Zimmer, so ein Halbkellerzimmer mit Kakerlaken und Mäuse und ganzes Zoo. Haben wir dort gewohnt. Nachdem ich im Militär, ich wurde stationiert in einem Lager, der war nah zu unserer Wohnung. Ich konnte fast jeden Tag um 5 Uhr nach Hause kommen, außer die Tage, wo ich Dienst hatte. Wir haben uns entschlossen, unseren Sohn zu zeugen. Wenn er 6 Monate alt war, man hat mich geschickt zum Roten Meer, dort nach Eilat. Meine Frau musste mit die ganze Arbeit alleine bleiben damals. Und nachdem ich mich von Militärdienst befreit habe, habe angefangen zu arbeiten. Wir haben schon gemietet, so mehr wenig menschliche Wohnung, 2,5 Zimmer. Der Sohn inzwischen war schon 7, ist gegangen in der Schule. Meine Frau ist gegangen studieren, das erste Jahr Jura, was sie ganze Leben gewünscht hat. Hat Jura studiert, nachdem sie mit Studium fertig war, sie hat sich entschlossen, dass sie wird verteidigen die armen Leute, die sich einen Rechtsanwalt nicht leisten können. Weil in Israel ein Rechtsanwalt, wenn man sagt, guten Morgen, man muss 1.000 Dollar auf den Tisch legen. Und das hat sie auch getan bis Jahre 67. In 1967, nach dem 6-Tage-Krieg, sogenannten, welcher dauert bis heute, hat sie sich entschlossen, dass sie wird die Palästinenser verteidigen. Hat geschlossen ihre Praxis in Tel Aviv, hat eröffnet in Jerusalem, ist tagtäglich nach Jerusalem, das ist ungefähr 78 Kilometer Entfernung, tagtäglich nach Jerusalem gefahren. Und so hat sie 23 Jahre die Palästinenser verteidigt, hat sich angefeindet auf alle Behörden bei uns, auch große Teil von Bevölkerung auch. Und war inzwischen sehr berühmt. Sie wurde oft nach United States eingeladen zum Kongress, hat vom Kongress gesprochen, in UNO als Sachverständige. War schon sehr berühmt. In den Jahren 1990 hat sie gesehen, weiter kann es nie gehen. Die ganze Justiz hat erodiert. Man kann nichts Gutes erwarten. Also für Juden ist die Justiz in Ordnung geblieben. Aber für Palästinenser, das war null. Hat geschlossen aus Protest ihre Praxis, hat gesagt, meine Mandanten brauchen einen internationalen Schutz. Ich kann sie nicht mehr helfen und wird nicht anstrengend von meiner Seite sein, die vor Gericht zu holen, wo die nichts Gutes erwartet. Alle Zeitungen waren voll, sogar wir haben noch zu Hause Washington Post eine ganze Seite geschrieben, Felicia Langer kann nicht mehr. Und die hat gerade bekommen einen Lehrauftrag am Bremen Uni für 3 Jahre. Ich konnte mein Büro schließen ohne Probleme, weil ich hatte ein Büro, der Export-Import-Handel geführt hat mit Osteuropa, mit Bulgarien und Ungarn, war der Zusammenbruch von Sozialismus. Die hatten kein Geld auch, also war kein Problem bei mir, das zu schließen. Und wir sind nach Deutschland gekommen, nach Tübingen, weil unser Sohn schon jahrelang war in Tübingen, im Landestheater Tübingen. Und so sind wir auch in Tübingen geblieben. Und meine Frau ist von dort geflogen, unterrichten in Bremen, später in Kassel auch. Nachdem sie fertig war, sagt sie noch, wir müssen jetzt zurück. Sag ich, ich will nicht zurück. Ich habe mich hier gut eingelebt. Und ich will etwas freies Luft atmen auch. Ich wollte nicht, so sind wir geblieben. Und meine Frau haltet sehr Vorträge. Ich hoffe, dass wir die Herren kennen im Herbst, wie es hier kommen, falls sich das ergeben wird. Sie schreibt Bücher. Und sogar einige Bücher von den letzten, neuesten habe ich mitgebracht. Das über mich auch hat sie geschrieben. Und hat Vorträge in der ganzen Bundesrepublik, in der Schweiz, in Österreich. Das ist das, was ich euch über mich oder uns erzählen kann. Falls sich jetzt Fragen ergeben von meinen Erlebnissen,